Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Millard. Beginnen wir unsere Sendung mal mit einem Gedankenexperiment. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Nachbarn, mit dem Sie schon seit Jahren im Clinch liegen. Sobald Sie ihn sehen, können Sie ihn, da kommt Ihnen schon die Wut hoch. Sie können scheinbar gar nicht anders. Jetzt stellen Sie sich weiter vor, und stellen Sie es jetzt sich einfach mal wirklich vor, dieser Nachbar wäre ein vom Leben geprüfter, aber ansonsten sehr umgänglicher Mensch, der bei seinen Freunden für seine Großzügigkeit bekannt ist und der sich in seiner Kirchengemeinde stark engagiert. Was meinen Sie, hat sich jetzt Ihre innere Beziehung zu diesem Nachbarn allein durch die geänderte Vorstellung von ihm geändert? Vorstellungen von etwas oder jemandem können unsere Wahrnehmung stark beeinflussen. Denken Sie doch nur mal an die Fülle von Vorurteilen, mit dem beispielsweise Menschen mit Behinderung belegt werden. Der berühmte Opernsänger Thomas Quasthoff oder der bekannte Physiker Stephen Hawking. Beide sind seit der Geburt bzw. durch Krankheit stark körperbehindert und sie strafen diese Vorurteile Lügen. Vorstellungen manifestieren sich sogar körperlich. Der Gedanke an Schreckliches lässt uns weinen oder zittern. Die Erinnerung an etwas Lustiges lässt uns noch lange im Nachhinein lachen oder lächeln. Unsere Vorstellungen haben also eine gewisse Macht. Nicht umsonst spricht man auch von der Vorstellungskraft. Doch wie groß ist diese Kraft? Können wir unsere Vorstellungen beeinflussen? Oder sind sie uns irgendwie vorgegeben? Können wir es zum Beispiel lernen, negative Vorstellungen abzulegen? Inwiefern können unsere Vorstellungen auch ein Trugbild sein? Welche Macht unsere Vorstellung hat und wie wir damit umgehen können, darüber möchten wir in der heutigen Alltagswerkstatt bei der Lebenshilfe sprechen mit dem Mediziner und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Grüße Gott, ein herzliches Willkommen, Dr. Derbolowski. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns und unsere Hörerinnen und Hörer nehmen.
Ja, grüß Gott, Herr Miller.
Für alle, die Dr. Derbolowski noch nicht kennen, aus der Lebenshilfe erst seit vielen Jahren als Mediziner, Psychotherapeut, Unternehmensberater, Coach und als Autor tätig. Er ist Jahrgang 47, lebt bei München, wo er seit 1995 eine Praxis betreibt. Und den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb ist er aus der Alltagswerkstatt schon ganz gut bekannt. Dr. Derbolowski, sich etwas vorstellen, das heißt etwas sehen, was noch nicht ist, aber das in der Zukunft so sein kann. Das heißt also, sich sozusagen ein Bild von etwas machen. Weiß die Wissenschaft eigentlich, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns ein Bild machen im Kopf?
Also zunächst zu der ersten Sache. Es geht nicht nur um etwas, was wir uns vorstellen, was noch nicht ist, sondern wir haben natürlich durchaus auch Vorstellungen von dem, was ist und von dem, was gewesen ist. Und wenn man nur das Wort Vorstellung nimmt, dann stellen wir etwas vor uns hin, sozusagen. Ein Bild, wie das der Begriff Vorstellungen sagt. Die Frage, wie weit das sich nun im Gehirn abbildet und welche Mechanismen da stattfinden, da bin ich nicht der richtige Fachmann dafür. Aber ich bin auch nicht ganz überzeugt, dass das für die Hörer tatsächlich so schwerwiegend ist, ob sie nun wissen, wie die Abläufe im Hirn sind, in welchen Arealen sich die Bilder bilden und abbilden und welche Mechanismen sind. Nur, es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir Gedanken oder Erinnerungen nur dann haben, wenn wir irgendwelche Erfahrungen zusammen mit Gefühlstönungen in unserem Hirn abspeichern. Haben wir etwas erlebt oder erfahren, was gefühlsmäßig uns überhaupt nicht berührt hat, wird es bei uns nicht gespeichert. Das heißt, alle Erfahrungen, alles, was wir erlebt haben, ist auch emotional getönt, sei es im Sinne von schön oder sei es im Sinne von schrecklich. Und das, was wir da so an Erinnerungen und Erfahrungen haben, das kann man sich so vorstellen wie ein Fotoalbum. Das sind Fotoalben, Videotheken dessen, was wir erlebt haben, und zwar in Bildern. Und in Bildern können wir die Dinge speichern und speichern wir sie auch, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man zum Beispiel. Wenn wir also alles in Worten speichern würden, wäre die Speicherkapazität vielleicht überfordert. Auf jeden Fall sind es Bilder. Und wenn Sie sich erinnern, dann und denken meinetwegen an die Kommunion oder an irgendetwas aus ihrer Vergangenheit, dann, wenn sie genau achtsam sind, dann entdecken sie, dass sie vor ihrem inneren Auge ein Bild der damaligen Situation haben. Das läuft normalerweise nicht unbedingt bewusst ab, dass uns klar ist, dass wir ein Bild sehen, aber es ist tatsächlich ein Bild. Es ist so ungefähr so, man kann sich das auch so vorstellen, wenn ich das Wort Hund jetzt sage, dann hat jeder von uns nicht unbedingt ein Bild vor Augen, sondern er hat unbewusst irgendwo abgespeichert das Wissen, er weiß, was gemeint ist. Wenn er aber das genauer sehen will, dann guckt er hin und sieht die verschiedenen Hunde vor sich.
Also Sie sehen einen Schäferhund und ich einen Pudel?
Zum Beispiel. Oder viele Hunde, viele verschiedene Sorten, aber immer Bilder.
Wieso? Aber Sie und ich, wir unterhalten uns jetzt mit Worten, doch nicht in Bildern. Ich meine, denke ich jetzt in Bildern und übersetze es in Worte oder wie kann ich mir das vorstellen?
So stelle ich mir das vor.
Ist es leichter, Bilder zu speichern als Worte?
Ja, auf jeden Fall sind ja Bilder doch viel komplexer und sie beinhalten sehr viel. Wie man sieht, wenn man zum Beispiel eine Bildinterpretation macht, da hat man sehr viele Möglichkeiten. Wenn Sie eine Wortinterpretation machen, ist das meist sehr viel enger.
Jetzt, wenn Sie, Sie haben vorhin dieses Bild vom Fotoalbum verwendet. Jetzt hat aber jeder andere Fotoalben. Man braucht nur mal in die Schränke und Regale reinschauen. Heißt es, jeder Mensch hat seine ureigenste Bildwelt, auf die er zurückgreift?
Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Das ist so. Und das, was Sie damit ja andeuten, ist, dass es ein Wunder ist im Prinzip, dass wir uns miteinander überhaupt verständigen und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, mit einem Menschen zusammen eine, sagen wir mal, über weitere Strecken gemeinsame bildhafte Vorstellung von der Welt zu haben.
Also jeder lebt irgendwo in seiner Welt und man versucht auch deckungsgleiche Bilder zu finden. Beispiel jetzt die Hunde. So bei Hunden sind wir uns einig.
Ja.
Und dann, aber jetzt ist doch so, jeder kennt ja den Begriff, ich mache mir ein Bild von was.
Ja.
Und man spricht dann vom Menschenbild.
Ja, ja.
Man spricht vom Gottesbild.
Ja.
Und woher stammen diese Bilder, mit denen mein individuelles Fotoalbum gefüllt ist? Das Bild meiner Kindheit, das Bild des Vaters, etc., etc.
Na, wie alle Erfahrungen, wir lernen. Wenn Sie auf die Welt kommen, haben Sie mit der Welt noch keine Erfahrung gemacht, wenn Sie gerade geboren werden. Und jetzt lernen Sie mit den Dingen, die Ihnen begegnen, was auf Sie zukommt und so weiter, von Qualität, von Umgang, von all dem. Lernen Sie, was also zum Beispiel ein lächelndes Gesicht meint, was dann passiert, wenn einen ein Gesicht anlächelt oder wenn ein grimmiges Gesicht kommt oder und so weiter. Und genauso schaffen wir, sind das alles Lernbilder. Wir nennen das einfach Erfahrung, ja? Aber in Wirklichkeit sind es Bilder.
Okay, jetzt bleiben wir bei den Lernbildern. Ich weiß jetzt, was ein lächelndes Bild, was ein lächelndes Gesicht, ein grimmiges Gesicht bedeutet. Aber
ja, das machen Sie doch. Stellen Sie sich doch Folgendes vor, Sie werden zu Ihrem Chef gerufen, ja, und Sie kriegen Herzklopfen. Dann kann man sagen, was haben Sie jetzt für ein Bild? Wie wird der aussehen, wenn Sie da reinkommen? Dann können Sie sagen, er wird Sie nicht liebevoll, warmherzig, lächelnd angucken in dem Bild, das Sie sich machen. Sonst würden Sie keinen Herzklopfen kriegen in dem Sinne. Ja, sondern Sie sehen einen, der womöglich eine Rute, ein Schlaggerät in der Hand hat und grimmig Sie anschaut, während Sie durch die Tür schleichen. Es gibt auch ein anderes Beispiel, was vielleicht für Sie noch eindrucksvoller ist, weil Sie das kennen. Oder ich nehme mal an, dass Sie das kennen. Sie sind in einem Liebesverhältnis mit einem anderen Menschen. Und dieser Mensch geht nun ein Jahr ins Ausland in einen von mir aus wohltätigen Einsatz. Und sie schreiben sich zwar, aber telefonieren vielleicht auch selten. Und nach einem Jahr kommt dieser Mensch wieder und steigt aus dem Zug aus und sie erkennen ihn kaum. Weil was sehen sie? Sie sehen das Bild vom letzten Mal plus die Weiterentwicklung in ihren Gedanken, in ihren Vorstellungen, was sie aus diesem Menschen geformt haben. Und wenn der aussteigt, dann ist er nicht so, sondern jetzt müssen Sie erst mal wieder sehen, ob die Bilder noch deckungsgleich sind und so weiter. Oder man sagt dann, man hat sich auseinandergelebt. Das heißt, die Bilder, die Deckungsgleichheit der Bilder ist entschwunden.
Sind eigentlich diese Bilder, die in uns drin sind, sind die mit Bleistift gezeichnet? Sprich, kann ich da mal mit dem Radierer wieder drüber fahren oder sind die in Stein gemeißelt für alle Zeit?
Naja, Sie können auch ein in Stein gemeißeltes übermeißeln. Und naja. Sie können es anders anmalen. Also.
Aber jetzt verwende ich mal ganz bewusst ein Bild. Sind diese Bilder sozusagen einmal gemalt, batsch und das sind sie, oder kann ich weitermalen?
Naja, wir sprechen da von verschiedenen Bildern. Es gibt so Grundbilder oder Grunddinge, Archetypen, die in uns so fest verwurzelt sind und die allgemeingültig sind für das menschliche Leben, an denen wird man wenig ändern können, sondern das ist einfach eine Grundgegebenheit. Also nehmen Sie so ein Beispiel, dass es bestimmte biologische Abläufe gibt, die einfach zum Erhalt der Menschheit notwendig sind und die damit verbundenen Vorstellungen können wir zwar übertünchen, aber nicht grundlegend ändern. Aber alle erworbenen Vorstellungen, da ist natürlich sehr wohl die Möglichkeit, dass wir sie übermalen, dass wir sie ausradieren, dass wir sie ändern. Das ist ja das einfache Beispiel, haben Sie ja schon selber genannt. Sie haben von dem Nachbarn gesprochen. Von dem haben wir uns ein Bild gemacht und so hat er zu sein, beziehungsweise in unserer Vorstellung ist er so. Das hat natürlich mit der Wirklichkeit, wie er ist, nicht viel zu tun oder wenig zu tun. Auf jeden Fall ist unser Bild zählt für uns. Und jetzt sagen Sie, jetzt geben Sie mir eine andere Information und schon habe ich ein anderes Bild von ihm. Also es gibt da eine Übung aus dem Management-Training sozusagen. Man lässt jemand hineinkommen zu einem Gespräch und vorher sagt man dem, der mit ihm sprechen soll, der da jetzt hereinkommt, der hat gerade Kinder gequält oder Tiere gequält und ist also so einer, der ziemlich sadistisch ist, dann wird das Gespräch sicherlich anders ablaufen, als wenn Sie jetzt dem Betreffenden sagen, also Irrtum, oder Sie fangen gleich anders an und sagen, also das ist ein Wohltäter der Menschheit, was der für Gemeinnütziges tut, was der spendet, wo der sich engagiert, also ein bewundernswerter Mann. Das Gespräch wird völlig anders stattfinden. Ja? Sie kennen das auch alle. Sie werden irgendwo zu einem Gespräch gebeten und jetzt sagt Ihnen ein Wohlmeinender, pass auf, das ist ein ganz grimmiger Typ. Schon gehen Sie anders rein, als wenn Ihnen jemand sagt, den Sie da noch nicht kennen, der Ihnen jetzt begegnet, das ist ein großzügiger, warmherziger, väterlicher, liebevoll annehmender Mensch. Dann werden Sie doch ganz anders reingehen. Ihre Gefühlslage wird völlig anders sein. Vielleicht, wenn Sie misstrauische Bilder haben, werden Sie noch sagen, ob ich das glaube. Ja, das ist das, was Sie mit Vorurteilen bezeichnet haben. Ich glaube, eine gewisse Schwierigkeit besteht darin, wenn wir jetzt so darüber reden, dass Vorstellungen etwas sind, was relativ unbewusst bei uns abläuft. Wir achten nicht so auf die Vorstellung. Uns ist nicht bewusst, dass wir da Bilder haben, sondern wir nennen das dann eben Empfindungen und Gedanken. Aber Empfindungen sind die Folge von Bildern. Auch das haben Sie vorhin so im Nebensatz schon erwähnt. Sie haben gesagt, wenn ich also ein Schreckensszenario vor meinem inneren Bild habe, ja, dann wird da mein Gefühl ganz anders sein. Ja? Also zum Beispiel, dass ein Angehöriger meinetwegen einen Unfall hatte. Ich sehe das Bild vor mir, ich weiß es noch gar nicht, aber ich sehe das vor mir, das ist mir nicht bewusst. Bewusst wird mir, dass ich Angstgefühle habe. Aber die Angstgefühle gehen nicht ohne ein Bild, das mir eine Situation, die mir Angst macht.
Das heißt ja auch, der es versteht, Bilder in meinen Kopf zu pflanzen, hat Macht über mich.
Das ist richtig. Wenn jemand das kann, und das wird immer versucht, und es gab ja auch lange so diese Vorstellung, die der Herr Packard gesagt hat.
Wer ist das bitte?
Das ist Vance Packard, das war so ein Verhaltenspsychologe, glaube ich, ein Amerikaner, ein vor 70 Jahren oder so etwas, der hatte die Geschichte erzählt, wenn man Menschen im Kino Bilder zeigt, die sie nicht bewusst wahrnehmen, aber die ihr Hirn wahrnimmt, zum Beispiel kauft in der Pause Langnese-Eiscreme, dann kaufen die Leute in der Pause Langnese-Eiscreme und meinen, dass sie das gewollt haben. Hier kann man Entwarnung geben. Es hat sich herausgestellt, dass das so überhaupt nicht stimmt und dass das, was er gesagt hat, ziemlich frei erfunden war. Aber es war nicht schlecht erfunden, es hat vielen eingeleuchtet und man hat das dann immer so weitergegeben als Wahrheit. Tatsächlich stellen Sie die Frage, kann man einen anderen Menschen ändern? Und die Frage kann nun jeder für sich beantworten. Was glauben Sie denn? Können Sie einen anderen Menschen ändern?
Wir hoffen es, dass wir uns ändern können.
Ja, das wäre schön, nicht? Ein gutes Machtgefühl. Ich kann meinen Partner so machen, dass er so aussieht, wie ich das Bild von dem idealen Partner habe. Dann geht's mir gut. Das Dumme ist nur, dass der dasselbe sagt.
Ich kann ja nur mich ändern.
Also sehen Sie mal, ne? Das ist schon eine Schwierigkeit. Natürlich kann man andere Menschen ändern, wenn man Gewalt anwendet. Und deswegen ist es auch möglich, in der Kindheit Menschenbilder sozusagen einzupflanzen. Ja, also Bilder zu geben, mit Gewalt einzuprägen, die dann auch von den Kindern übernommen werden. Das Ganze nennt man Neurotisieren oder Gehemmtheiten aufzubauen.
Beispiele, bitte?
Stellen Sie sich mal vor, ein Kind bekommt ein Bild von Gott als dem, der alles sieht, der alles überwacht und der sehr genau aufpasst und alles bestraft. Also so nach dem Motto, der Spruch ist, glaube ich, bekannt, die Händchen gehören auf die Bettdecke, der liebe Gott sieht alles, wie es mal vor, ist ja heute nicht mehr modern, aber es war vor in meiner Jugend jedenfalls noch durchaus Sprüche, die man so hören konnte.
Genügend Menschen haben diese Bilder noch im Kopf.
Diese Bilder, die sind eingeprägt und die wurden von den Kindern übernommen, weil sie sonst nicht hätten überleben können. Das ist das, was mit Gewalt gemeint ist. Und wenn Sie nun nicht irgendwann in Ihrem Leben eine Realitätsprüfung machen und diese Bilder überprüfen, ob es denn überhaupt so stimmt, ob es überhaupt so ist, dann wirken diese Bilder lebenslänglich. Und gerade das, was ich eben gesagt habe in meiner Sprechstunde zum Beispiel und auch hier beim Radio durch die Höreranrufe, höre ich immer wieder, wie viele Menschen eigentlich ein Gottesbild haben, wo Gott eher in die Richtung eines Polizisten geht oder eines Staatsanwaltes als eines Freundes, als eines, der einen tröstet, wenn man unvollkommen ist oder und so weiter. Und dieses Bild stammt eben aus der frühen Zeit und wird dann einfach nicht hinterfragt, es wird verdrängt, es ist auch nicht im Bewusstsein. Wenn man jemand fragt, wie sieht dein Gott aus, dann erzählt er nicht, der sieht aus wie ein Polizist. Weil er das nicht im Kopf hat, sondern er sagt, ich weiß es nicht, wie er aussieht oder so. Aber dahinter steckt womöglich so ein Bild und lässt ihn dann schlecht leben. Und was wir dann eben, und damit habe ich schon einen Hinweis auf Ihre andere Frage gegeben, was man nun in der Therapie macht, beziehungsweise bei uns in der Psychopädie, das ist, dass wir diese Bilder einer Realitätsprüfung unterziehen und fragen, ist dieses Bild für dich heute nützlich? Dient es dir heute zu überleben oder behindert es dich in deinem Überleben? Ist dieses Bild mit der jetzt aus deiner heutigen Sicht vorhandenen Bild in Übereinstimmung? Und dann stellen wir eben vielleicht fest, es nützt mir nichts, es ist nicht in Übereinstimmung. Und dann ist der Mensch durchaus in der Lage, dieses Bild durch ein anderes zu ersetzen. Sonst würden wir gar nicht therapieren können. Das heißt also, was Sie gesagt haben, ich kann die Menschen zum Beispiel, die zu mir kommen und um Rat und Hilfe bitten, nicht ändern. Deswegen tue ich das auch gar nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann Ihnen helfen, dass Sie sich ändern, weil selber ändern kann man das. Ich kann bei Ihnen nicht Bilder austauschen oder da drin rummalen. Das geht nicht. Das können nur Sie. Okay?
Welche Voraussetzungen brauche ich, dass ich mich dann ändern kann, um meine eigenen Bilder auch umzumalen oder die Bilder einer Realitätsprüfung zu unterziehen?
Na, zum Beispiel, erstens mal müssen Sie leiden, nicht?
Danke.
Jo. Okay. Wenn Sie nicht leiden oder wenn Sie nichts ärgert, dann ändern Sie nichts. Man sagt ja immer, die Menschen gehen erst dann zum Arzt, wenn der Leidensdruck ausreichend ist. Auch zu Hause und in Ihrem Privatleben werden Sie nichts ändern, wenn Sie keinen Leidensdruck haben.
Okay, ich habe jetzt Leidensdruck, komme zu Ihnen.
Ja, dann ist die Frage, worunter leiden Sie, was wollen Sie ändern? Und dann sagen Sie, ja, ich will zum Beispiel mein Gottesbild ändern oder ich will irgendwie meinen Umgang ändern. Weil was, so wie ich mich verhalte, zum Beispiel kommt jemand und sagt, ich finde keinen Partner. Mhm. Ich muss offensichtlich irgendwas bei mir ändern. Jedenfalls wir, also das heißt ich und die in der Psychopädie, wir gehen davon aus, dass es eben wirklich so ist, ganz genau wissen wir es ja nicht, aber dass nur der Mensch sich selber ändern kann. Und dann fragen wir, was möchten Sie, wo möchten Sie hin und gibt es Mittel, dahin zu kommen oder ist das realitätsgerecht? Und dann haben Sie die Möglichkeit, das zu ändern. Aber Ihre Frage geht ja weitergehend. Jede Änderung geht aber nicht ohne Energie. Wenn also keine Energie zur Verfügung steht, man kann noch so sehr wollen. Können wir im Auto von München nach Hamburg fahren wollen, wenn Sie kein Benzin haben, nützt Ihnen das nichts. Da können Sie noch das schönste Auto haben. Ja? Und die besten Vorsätze und ganz edel nach Hamburg wollen und so weiter. Wenn das Benzin nicht da ist, müssen Sie das Benzin schaffen. Und die Frage, was ist denn diese Energie, die wir brauchen? Und da zeigt sich, es ist die universelle Lebensenergie schlechthin. Nämlich Liebe und den Gegenpol von Liebe, also Hass, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn ich genügend hasse, dann werde ich Änderungen vornehmen. Wollen Sie ein Beispiel?
Gerne.
Einfaches Beispiel, ein Mensch, was wir heute, ein Auswuchs in meinen Augen, eine ganz schlimme Entwicklung, so sehe ich das, aber es ist meine persönliche Meinung, ist, dass wir zunehmend Menschen haben, die ihren Körper, so wie er ist, hassen, ihr Aussehen hassen. Und wenn sie es nur genug hassen, dann sind sie bereit, sehr viel Geld zu bezahlen, dass irgendein anderer Mensch dann, ich sag mal, Gott ins Handwerk pfuscht und dieses Verhasste ändert in ein Bild, das man vielleicht in der Vorstellung als das Bild hat. Wenn man das hat, dann ist man richtig. Das wäre ein Beispiel für Hass und Ablehnung. Wenn jemand hingegen nun Liebe empfindet und sagt, dieses mir anvertraute Gut, mein Körper, ich, das Gott mir anvertraut hat, das liebe ich, weil es mir anvertraut ist. Weil ich, wenn mir jemand etwas leiht, gehe ich pfleglich damit um, gehe ich achtsam, schätze es. Also wenn jemand in einem warmherzigen Beziehung zu sich steht, dann wird er das ändern, aus Liebe zu sich. Und das ist eine sehr tragfähige Geschichte.
Und das ist der Treibstoff, der mich von München bis Hamburg bringt.
Das ist der Treibstoff, der Sie zu einem glücklichen, zufriedenen, zuversichtlichen Lebenswandel führt.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe heute mit der Alltagswerkstatt. Unser Thema: Haben Vorstellungen Macht? Sie haben eingeschaltet in der Alltagswerkstatt. Heute unser Thema: Haben Vorstellung Macht? Bei uns im Studio ist zu Gast Dr. Jakob Derbolowski. Er ist Mediziner und Psychotherapeut. Wir sprechen ja nicht nur über die Macht der Vorstellung, sondern eben auch über die Bilder, die in unseren Köpfen sind, die uns manchmal auch festlegen. Und das Telefon, das klingelt hier andauernd. Und wir fangen am besten jetzt mit dem Reigen unserer Hörer an. Ich begrüße aus Bleichach den Herrn Natterer. Grüße Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Doktor, vielleicht können Sie mir einen kleinen Rat geben. Ich war jetzt 3 Tage im Einsatz beim Caritas-Sammeln, ja, in einem Wohngebiet, wo überwiegend Arbeiter und Angestellte sind und sehr viele Rentner auch. Mhm. Sehr viele geben was, aber bei einigen da ist einfach Vorurteile gegen Caritas, da ist vielleicht mal da oder was passiert und so weiter. Andere, die sehen bloß, wenn man da bittet, dass die Herbstsammlung ist, da wird die Tür wieder zugemacht. Und
das Bild, das Sie uns vermitteln, ist klar, Herr Natterer.
Ja. Und jetzt, wie können wir das erreichen, dass manchmal empfinden, mein Wunsch wäre natürlich, dass hundertprozentig da was geben, damit wir da noch mehr Gutes tun können über Caritas örtlich oder auch überörtlich und in der Diözese.
Sehen Sie, das ist schon richtig und das ist auch verständlich. Sie haben halt das Bild und deswegen engagieren Sie sich, dass jeder Mensch hier auch das Bild haben sollte des Helfenden und des Unterstützenden dieser Sache. Tatsächlich ist es so, dass so viele Menschen das nicht haben, sondern sie haben das Bild, haben andere Bilder, wie Sie gesagt haben, die haben schlechte Erfahrungen und so weiter und sie wollen das lieber anders machen. Nun, die Frage ist, können Sie diese Bilder ändern? Nein, die Bilder können Sie nicht ändern, aber Sie können zum Beispiel bei sich in ihren Vorstellungen zum Beispiel das anders respektieren. Also, dass sie zum Beispiel sagen, es ist eben so, dass jeder Mensch bestimmte Gründe hat und die sind vernünftig und die akzeptiere ich. Und dann kann ich aus dem, was ich selber sozusagen lebe und vorlebe, sagen, ich akzeptiere, dass jemand das Leben anders sieht, dass er andere Bilder und andere Vorstellungen hat als ich. Ich habe eben die Vorstellung, dass wir in einem Boot sitzen und dass wir uns helfen und dass es dafür Einrichtungen gibt und deswegen engagiere ich mich. Und wenn Sie das auch möchten, freut es mich. Und wenn Sie das nicht möchten, dann finde ich das für Sie auch in Ordnung und für mich.
Herr Natterer, soweit alles klar, die Praxistipps für den Caritas-Sammler.
Ich hoffe im Frühjahr, dass ich das noch entsprechend umsetzen kann. Aber ich bin schon froh, dass es jetzt abgeschlossen ist.
Also weniger versuchen diese Leute, bei denen Sie sammeln, zu ändern, als sie zu respektieren. Dann haben Sie vielleicht Lust, sich zu ändern. Okay?
Also herzlichen Dank an den Herrn Natterer und auch an alle Caritas-Helfer. Dann begrüße ich jetzt die Frau Schleier. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Dr. Derbolowski, vielen Dank für den Vortrag. Und ich habe eine kurze dreiteilige Anfrage.
Bitte.
Erstens, es hat bei mir sehr angeschlagen und ich habe kurz überlegt und festgestellt, dass Sie total recht haben. Danke. Meine Gedanken laufen in Bildern ab und auch meine
Gefühle.
Religiösen, sagen wir mal so, Bilder. Und das lohnt sich sehr, drüber nachzudenken. Nummer zwei, mir fiel ein, dass die ersten Schriftsprachen, die uns übermittelt wurden, sind Bildersprachen sind.
Richtig, sehr richtig.
Gefällt mir jetzt der Gedanke, der Zusammenhang, würde ich gerne mal später, vielleicht gibt's mal wieder einen Vortrag, der da anknüpft oder so. Und Nummer drei, das zweite Gebot ist es wohl, du sollst ja kein Bildnis von deinem Gott machen. Mhm. Und das fiel mir auch gleich ein, wie gefährlich das sein kann und wie das eigentlich zusammenhängen kann. Aber ich bin noch nicht fertig mit Nachdenken. Ich wollte es Ihnen nur mal sagen.
Okay.
Das waren so meine Impulse.
Ja, danke, Frau Schleier. Ich sage zu Ihren drei Punkten etwas. Erstens, die Alltagswerkstatt machen wir, um Hörer und uns anzuregen, über bestimmte Themen des Lebens einfach nachzudenken. Nicht um perfekte Lösungen zu haben, sondern um uns zu überlegen, wie ist es, was will ich, wie bin ich. Und dass Sie darauf nochmal hinweisen, freut mich sehr, denn das ist der Sinn eigentlich der Sendung. Das Zweite, was Sie gesagt haben mit der Bildersprache, können Sie sagen, auch Kinder lernen überhaupt das Leben in Bildersprachen. Wir zeigen ihnen Bilder, wir zeigen ihnen nicht Worte, sondern wir zeigen ihnen dann Buchstabenbilder und verknüpfen die. Und das sind alles Bilder. Nur die Weiterentwicklung der Bildersprache, um zu kommunizieren, das ist dann das, was wir mit den Worten machen und wo wir uns mit Worten Übereinstimmungen schaffen, dass wir uns also einigen, dass ein bestimmtes Gebilde mit vier Beine unten und oben einer Platte drauf von uns als Tisch bezeichnet wird und jeder dann weiß, wenn man Tisch sagt, in etwa was gemeint ist, sonst könnten wir uns nicht verständigen. Und je mehr wir die Bilder in Worte oder verwörtern können, desto besser können wir dann mit Menschen kommunizieren. Das heißt, es ist also eigentlich eine Weiterentwicklung dieser Bildersprache, wobei Sie auch wissen, wenn Sie ein Gemälde angucken, dann sieht das jeder schon wieder anders und dann muss man auch wieder die Sprache finden, um da gemeinsam zu kommen. Und den letzten Punkt, den Sie gesagt haben, der ist mir außerordentlich wichtig, den haben wir ja noch angesprochen, schon vorher ein bisschen mal angerissen. Die Frage ist, welches Bild habe ich von Gott? Und da sagen Sie mit Recht, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Es ist aber sehr schwierig. Wir müssen Bilder machen und wir haben dann eben ein diffuses Bild oder wir tun so, dass wir sagen, es ist ein Nebel oder ein Licht, aber eben nichts Konkretes. Das ist eine Möglichkeit, aber die ist schwierig, denn einen Nebel zu lieben ist etwas schwieriger oder zu mögen. Und als Christen haben wir ja ein ganz großes Glück gegenüber vielen anderen. Wir haben nämlich das Glück, dass wir uns kein Gottesbild machen müssen, weil wir eins bekommen haben. Das ist so zu verstehen, im Christentum ist nach meinem Verständnis eine der ganz fundamentalen Dinge, dass Jesus Gott in seiner ganzen Fülle ist. Und wenn Jesus Gott in seiner ganzen Fülle ist, dann ist uns Gott in dem Bild dieser Person Jesus gegeben worden. Das heißt, Gott möchte, dass wenn wir ihn sehen, wir Jesus sehen, das Jesusbild sehen. Und das ist ganz konkret. Und insofern sind wir als Christen in dieser glücklichen Lage, dass wir uns kein Bild von Gott machen müssen, weil wir eins bekommen haben. Und damit widerspricht das auch nicht dem Gebot, sondern das heißt eben, du sollst dir kein eigenes Bild machen, sondern nimm das, was ich dir sozusagen, wie ich mich dir vorgestellt habe. Und das ist ein liebender, ein gnädiger, ein barmherziger Gott, nämlich so, wie der Jesus gelebt hat. Aber nicht einer, der verwöhnt, sondern einer, der auch sagt, was Sache ist. Ich glaube, damit habe ich Ihre drei Punkte so ein bisschen mal aufgegriffen und ein Stückchen weiter in der Werkstatt an dem Werkstück gearbeitet.
Danke. Der letzte Punkt war mir nicht vollkommen befriedigend für mich, aber ich möchte niemanden mehr aufhalten. Ja. Vielleicht schreibe ich mal kurz an Horeb ran.
Ja, kann Sie machen. Freuen wir uns.
Okay. Vielen Dank. Frau Schleyer, danke an Sie für Ihren Beitrag und das. Ja, wir hoffen, dass die Zahnräder weiterlaufen, auch bei allen anderen Hörerinnen und Hörern, welche Bilder auch so ausgelöst werden. Jetzt begrüße ich den Herrn Deuter. Hallo.
Ja, grüß Gott an die Gemeinschaft, grüß Gott an alle im Studio.
Grüß Gott.
Die Sendung hat mich zu x-ten Mal zutiefst angesprochen. Und dazu hatte ich also keine zwei Fragen, aber mein Anliegen ist etwa, würde ich so formulieren, und zwar: Ich bin eher ein Angstmensch, Mensch, der durch sehr viele Ängste geprägt wurde.
Mhm.
Also ich fange zumindest eben mit der Vorgeburt und Geburt und Nachgeburt an. Meine Mutter hat sehr starke, große Ängste. Sie war depressiv während der Schwangerschaft.
Mhm.
Und das Ganze hat sich auf mich übertragen.
Mhm.
Das ist ein Teil der Geschichte. Und der andere Teil ist, als ich 18 war, hatte ich einen sehr schweren Autounfall.
Mhm.
Dabei sind alle umgekommen außer mir.
Schlimm, ja.
Mir fehlen da an dieser Stelle vielleicht ein paar Sekunden, Minuten, das weiß ich nicht mehr von meiner Erinnerung.
Mhm.
Für den ersten Teil, also was meine Vorgeschichte angeht, also als Pränatale und die restliche Geschichte in frühen kindlichen Zeit, mit der kann ich heute relativ gut umgehen, entsprechende Menschen, entsprechende Therapien.
Mhm.
Und das lässt sich sehr gut ergänzen, unterstützen, nähren, fördern. Nur das mit dem Autounfall, das ist, wie soll ich sagen, viele Menschen erleben mich als sehr präsent. Und ich habe solche Anwesenheitsängste.
Ja.
Die ich niemand vermitteln kann.
Okay, ich kann das sehr gut nachempfinden, weil das ist ja eine ganz schreckliche Situation und das sind schreckliche Bilder, die man sozusagen in sich hat. Das, was Sie heute ängstigt, vermutlich ist das Bild, das Sie sieht als jemand, der jetzt dafür noch extrem bestraft wird. Denn tatsächlich bestrafen Sie sich ja, indem Sie sich durch diese alte Geschichte nach wie vor diese Angst aufrechterhalten. Wenn also jetzt jemand, das kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn jemand eine Gottesvorstellung hat, die strafend und ungnädig ist, dann passt das sehr gut dazu. Das heißt, hier wäre die Frage, ist Gott wirklich so ungnädig oder ist er nicht, ist ihm nicht ein Sünder, der Buße tut, lieber als 1000 Gerechte? Das heißt, ist er ein Gnädiger? Und diese Angst, die Sie da schildern, das ist meines Erachtens eine Aufgabe für Sie, diese ängstigenden Gerichtsbilder sozusagen gegen warmherzig Angenommene auszutauschen.
Auf dieses eine Bild, dass ich nicht, das dann genauso, und das tut mir sehr gut, genau das, was Sie gesagt haben,
ja.
Da habe ich nichts zu widersprechen, ich kann nur dafür danken, dass Sie mich in dem bestätigt haben.
Mhm.
Bis auf das eine Bild,
ja.
Weil ich habe, das war ein schwerer Autounfall mit dem Zug, und ich habe den Zug gesehen,
ja.
War als Beifahrer und ich konnte nichts tun, ich habe, er kommt auf mich.
Ja, aber Sie fühlen sich nach wie vor verantwortlich, beziehungsweise das Bild heißt, du wirst dafür verantwortlich gemacht.
Tiefst innerlich bin ich Ich kann an dieser Stelle kein Bild ersetzen. Ich kann
niemanden. Nein, aber was können Sie tun? Sie könnten etwas gnädiger zu sich sein. Und die Realitätsprüfung heißt genau, die Sie ja auch in Wirklichkeit machen, dass Sie sagen, ich konnte nichts dagegen tun. Ich war dem ausgeliefert. Die Frage ist nur, verzeihen Sie das Ihrem Gott? Ja, die Frage ist, Sie sagen, ich habe nichts daran tun können, also bin ich eigentlich unschuldig. Aber auf der anderen Seite machen Sie sich ein Gefühl von Schuld. Und das ist ein Widerspruch in sich. Und der ist für mich nur verständlich, wenn man eben glaubt, dass man dafür dennoch zur Verantwortung gezogen wird. Und ich glaube das eben nicht. Ja?
Ja, dass Sie diese so
okay.
Herr Deuter, lassen wir es einfach an der Stelle so stehen.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Deuter.
Wenn das für Sie geht. Ich meine, man muss sich das eben einfach mal klar machen, was wir versucht haben, etwas unsystematisch Ihnen am Anfang klar zu machen, dass eben Vorstellungen Dinge sind, die wir zum einen brauchen, um unser Leben zu planen und um unser Leben einzuordnen und so weiter. Aber dass wir eben auch und dass Vorstellungen tatsächlich Macht haben. Das heißt, dass wenn wir uns etwas vorstellen, das sich auch umsetzen muss. Wir können es nur dadurch blockieren, dass wir auf eine Vorstellung eine Gegenvorstellung setzen. Und wenn die Gegenvorstellung stärker wird, dann wird sich im Leben, in der Umsetzung, die Vorstellung, die stärker ist, durchsetzen. Um Ihnen das einfach mal an einem Bild für Sie zu verdeutlichen, mit den Vorstellungen schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich mal vorstellen, ich habe eine aufgeschnittene Zitronenschnitz in der Hand, einen saftigen Zitronenschnitz. Ich nehme an, Sie können sich das vorstellen, so richtig saftig läuft der Saft raus. Und ich nehme diesen Schnitz jetzt und beiße hinein, kräftig hinein. Und das ist sauer, sage ich Ihnen. Da zieht's mir richtig den Mund zusammen und die Socken gar runter. Können Sie sich das so richtig vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer? Wenn ja, dann werden Sie feststellen, dass jetzt in Ihrem Mund etwas passiert ist, dass etwas Speichel fließt. Und das ist das, die Gesetzmäßigkeit, dass Vorstellung und körperliches Geschehen zwingend miteinander in Verbindung stehen. Und wenn wir nun körperlich oder auch gefühlsmäßig in unserem Leben anders leben wollen, dann haben wir die Aufgabe, auch unsere Vorstellungen zu erziehen, unsere Vorstellungen zu pflegen, eine Vorstellungshygiene zu pflegen. Es ist wie mit den Gedanken. Martin Luther hat mal gesagt, wie man sich nicht wehren kann, dass einem die Vögel nicht über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie sich nicht auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken oder Vorstellungen nicht wehren, aber wohl, dass sie sich nicht in uns einnisten und böse Taten hervorbringen. Das heißt, wenn die Vorstellungen, die kommen, dann habe ich die Entscheidung, ob ich sage, diese Vorstellung lasse ich bei mir wohnen, oder aber ich sage, okay, die ist da, die lasse ich weitergehen, der soll ins nächste Haus gehen oder wie auch immer, aber auf jeden Fall bei mir kommen die Vorstellungen rein, die ich mag. Man kann sich das auch noch viel einfacher vorstellen. Jemand klingelt an der Haustür bei Ihnen, dann stelle ich die Frage, lassen Sie jeden rein und bieten Sie ihm Kaffee und Ihr Schlafzimmer an oder überlegen Sie sich, wer da steht und überlegen Sie sich, ob Sie gerade Lust haben oder Zeit haben und so weiter. Ich denke Letzteres. Und wenn da jemand steht, den Sie nicht reinlassen wollen, dann machen Sie die Tür gar nicht erst auf oder Sie entscheiden, ob Sie ihn nur bis zur Tür lassen oder auf den Kaffee. Das werden Sie in jedem Falle entscheiden. Und das ist dasselbe mit den Vorstellungen. Dass sie kommen und dass sie an der Tür klingeln, das können wir nicht verhindern. Aber unsere Aufgabe heißt, das reinzulassen, was wir für uns als hilfreich und nützlich ansehen und was nach Möglichkeit eben auch mit der Wirklichkeit, mit unserer Wirklichkeit in Einklang zu bringen ist. Das so mal nur ganz zwischendurch, um hier systematisch nochmal zu sagen, was ist das mit der Macht der Vorstellung? Haben die Macht? Wie setzen die sich um? Und tatsächlich, Vorstellungen setzen sich um in dem Sinne, pass auf, was du dir vorstellst, es könnte wahr werden. In diesem Sinne ist auch Zweckpessimismus, also dass man vorher sagt, oh, ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, die beste Voraussetzung, um es nicht zu schaffen.
Herr Fleischmann aus Leipzig, grüße Gott.
Okay.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Fleischmann.
Ja, folgendes, und zwar, Sie sagten in Ihrer Sendung hier, die Frage von Hass wäre eine Triebkraft,
ja,
das ich ganz verstanden habe.
Ja.
Dann habe ich in der vorhergehenden im Gottesdienst gehört, und in der Meinung bin ich auch, dass Hass eigentlich, ja, eigentlich eine Triebkraft ist, aber Hass ist ja auch eine Todsünde. Und ich bin einen anderen Weg gegangen.
Mhm.
Und zwar, ich bin manisch depressiv,
mhm,
allerdings ein glücklicher Kranker.
Mhm.
Das ist meine Wortschöpfung.
Ja.
Und zwar folgendes, wenn ich gewisse Prämissen einhalte, also nicht zu viel Stress,
mhm,
meine Medikamente einnehme, mhm, und genügend schlafe,
mhm,
dann bin ich, und die Medikamente wurden natürlich auf einem langen Weg ermittelt,
mhm.
Sprich, ich war in der Klinik.
Ja, da kenne ich mich aus, habe ich verstanden.
Mit inklusive Tropf- und Elektroschock, mhm, oder Kampftherapie.
Mhm.
Und ich habe es geschafft, dahingehend das relativ stabil zu halten oder immer stabiler zu werden.
Ja.
Ja, und da bin ich dann so peu à peu in diesen, in einen relativ glücklichen Zustand gekommen.
Mhm.
Und in der Sendung vorher wurde gesagt, ich würde es mal Gottesfriede bezeichnen, man kommt in einen dauerhaften ewigen, in ein dauerhaftes, ewigliches Verlieren, in ein Meer des Friedens. Ja.
Ja.
Das heißt also, das ist ein Zustand aus der Demut geboren, aus dem Vertrauen zu Gott hin, mhm, dass man unabhängig von Leid,
mhm,
und Freude einfach glücklich ist. Ja.
Richtig, und das hängt mit der richtigen Gottesvorstellung zusammen.
Ja. Und das lebe ich zurzeit.
Und im Gegensatz
dazu habe ich meine Frau,
ja,
auch schwerkrank ist, wo ich 1000 Doktoren dran rumgekommen habe. Und die hat dasselbe Problem, was hier angesprochen wird, mit dieser Kindheit, schweren Kindheit, ja.
Ja.
Sprich, ganz strenge Erziehung, verbal und auch körperlich.
Ja, dann hat man viele Bilder auszuwechseln nachher.
Ja, ja.
Ja, also, ja,
und das wollte ich bloß sagen.
Ja.
Und wie gesagt, ich denke, ich war ja so todkrank, also von minus 300 depressiv und
ja,
Elektroheilkrampf ist 7 doch im Kopf.
Ja.
War ich plötzlich auf plus 120, sprich,
ja, wie das so ist.
Und musste noch gedämpft werden.
Ja, ja, na, das freut mich, dass es Ihnen dann da so jetzt so gut geht. Und was Sie zu dem Hass gesagt haben, das ist dennoch etwas, was uns bewegt. Aber es ist nicht etwas, was aufbauend wirkt, sondern was eben das eigentlich kaputt machen will, was, wo die Energie eben dafür verwendet wird, nicht das zu verwirklichen, was möglich ist, sondern es eben zu behindern, wie ich versucht habe, in dem Beispiel zu sagen. Also ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass Hass nicht das ist, was uns leiten soll, sondern es macht uns ja blind und macht in Wirklichkeit uns auch die Dinge kaputt, die wir haben wollen. Also das, da stimme ich voll mit Ihnen überein. Dennoch ist es eine Energie. Und wir wissen, dass zum Beispiel der Hass auf Ungläubige bei manchen Menschen zu ganz entsetzlichen Taten, und zwar in allen Religionen, ich möchte hier nichts hervorheben, geführt hat. Also üben wir uns darin, in der Liebe zu leben und nach Möglichkeit uns von Hass und Hassgefühlen freizuhalten. Dankeschön.
Vielen Dank nach Leipzig an den Herrn Fleischmann. Und jetzt begrüße ich in Kassel den Herrn Feldmann. Hallo, grüße,
ja,
Gott.
Ja, grüß Gott, Feldmann. Mir ging es um Folgendes. Die Kirche hat uns ja sogar ein tatsächlich sichtbares Bild von Gott geschenkt, und zwar von St. Faustina her, das überprüft und als echt empfunden wurde. Das Bild des barmherzigen Jesus, das bei mir auch hier in der Wohnung hängt. Ich habe es auch jetzt hier vor mir.
Sie meinen das Bild, wo Jesus mit Strahlen aus dem Herzen
richtig,
auf einen zuschreitet?
Richtig,
okay.
Und steht Jesus vor. Und dieses Bild, bin ich der Meinung, sollten wir uns alle gönnen. Wir sollten dieses Bild alle in der Wohnung haben, sagen, das ist Jesus wirklich. Er ist kein Polizist, sondern ist einer, der uns auffordert, gehe, beichte das, womit du nicht zurechtkommst, ich befreie dich, lass dir die Hände auflegen vom Priester, das geht in vielen Beichtstühlen jetzt, weil man die zu Beichtzimmern umfunktionieren. Und da kann man wirklich frei werden von all dem, was sich angesammelt hat. Und sieht, das ist ja ein Hirt, der zwar fordert, aber er fordert, um zu fördern.
Einverstanden, sind wir ganz auf einer Welle, nur an einem Punkt würde ich noch etwas erweitern, nämlich bei der Frage, brauche ich das äußere Bild? Äußere Bilder können uns helfen. Entscheidend ist aber, was wir uns innerlich vorstellen, unser inneres Bild. Das heißt also, auch wenn man das nicht in der Wohnung hängen hat, es ist wichtiger für mich, dass man es in seinem Herzen hängen hat. Dass also das Innenbild sagt, so sieht mein Gott aus, das ist mein Begleiter, dann ist es genau, wie Sie sagen. Also ich stimme mit allem anderen vollkommen überein. Hier meine ich, dass wir uns nicht so hängen sollen an Äußerlichkeiten.
Vielen Dank, Herr Feldmann, für den Beitrag. Dr. Derbolowski, jetzt haben wir oft von den Bildern gesprochen, die wir uns machen, die uns auch eingegeben oder vorgegeben werden. Gibt es eigentlich ein Gradmesser oder gibt es ein Kriterium, wie ich ein falsches Bild erkenne? Also ein Bild, das jetzt für mich individuell falsch ist. Woran spüre ich sowas? Sagt mir da der Bauch immer das Richtige?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Da wir nicht das absolute Wissen haben, wissen wir bei nichts, ob es richtig ist oder falsch ist. Oder anders gesagt, alles ist relativ. Kann so sein, wir wissen es nicht. Dennoch sind wir aufgefordert, so zu handeln, wie wir es für richtig halten. Also zum Beispiel eben ein gottgefälliges Leben zu führen, was immer der Einzelne darunter sich vorstellt. Ich habe wieder das Wort vorstellen. Und die Prüfung, ob zum Beispiel eine Vorstellung oder ein Gedanke oder ein Gefühl von Gott oder vom Teufel kommt, das ist eben eine wirklich zu überlegende Frage. Woran unterscheidet man das? Was Sie mit dem Bauch sagten. Sagt mir jemand, ja, mein Bauch sagt mir das und das kommt von Gott. Na, dann sage ich, woher wissen Sie, dass das nicht vom Teufel kommt? Dass es nicht die Bequemlichkeit fördert, dass es nicht die Hoffart fördert. Woher wissen Sie das? Und das wissen wir eben nicht und das ist sehr schwierig. Die einzige Möglichkeit, die wir eigentlich haben, auch bei unseren Gefühlen, bei unseren Vorstellungen, hier einigermaßen die richtige Richtung zu haben, dafür haben wir unseren Verstand, unser Denkapparat bekommen. Das heißt, wir können uns darüber nachdenken, wir können uns überlegen, ist das stimmig, ist das in sich logisch, ist das schlüssig, passt das zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter. Und wenn da Übereinstimmungen sind und dann auch noch das Gefühl dazu kommt, dann ist alles wunderbar. Aber wenn zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, wenn man nur nach den Gefühlen geht und sagt, also diese Vorstellung, die ist mir gefühlsmäßig so toll, sie stimmt aber überhaupt nicht mit der Realität überein, dann sprechen wir zum Beispiel von Tagtraumvorstellungen, von Fantasien, von Träumen, wo wir meinetwegen die Prinzessin sind oder der Prinz oder wo alles uns gelingt oder wo wir erfolgreich sind. Und das ist womöglich weit weg von unserer Realität und wir träumen den ganzen Tag und tun überhaupt nichts. Und da ist einfach dann die Frage zu stellen, ist diese Vorstellung eigentlich eine, die mir hilft, meine Aufgabe, mich zu verwirklichen, mit meinen Talenten zu wuchern, der zu werden, als dem mich Gott gedacht hat, damit erfüllt? Und wenn nein, dann ist es eine Vorstellung, die meines Erachtens falsch ist. Ja, das heißt, ich prüfe daran zum Beispiel, ist das pfleglicher Umgang mit mir, ist das aufbauend, werde ich meiner Verantwortung vor Gott für mich gerecht und wie gesagt, wuchere ich mit den Talenten. Und das kann sich aber auch ändern. Das kann mal so sein. Die Gegebenheiten bleiben ja nicht stehen. Und was heute ein gutes Gefühl oder eine Vorstellung ist, die mich weiterbringt, ist vielleicht morgen eine, die mich bremst. Ja, das nennt man dann, was Sie zu Anfang gesagt haben, die Vorurteile, die Dinge, wo wir festgefahren sind, wo wir nicht mehr beweglich sind, wo wir sagen, ich habe jetzt das Bild und so ist es und so bleibt es und da kann passieren, was will. Das ist fest. Daran rüttle ich nicht mehr. Aber das bedeutet auch ein bisschen sterben. Und man sagt zum Beispiel, um jung zu bleiben, sollte man sich viel mit so Vorstellungen und mit Kindern, mit Enkeln. Enkel halten uns jung. Die haben andere Bilder. Die zwingen uns, unsere verkrusteten Bilder in Bewegung zu bringen, neue Bilder und damit Lebensreichtum zu entfalten. Und ich selber muss Ihnen sagen, die Frage, ob das nun alles richtig ist oder nicht, ist für mich nicht entscheidend, sondern für mich ist die Frage, ist das freundschaftlich mit mir und mit meinem Gott oder ist es unfreundlich? Und wenn es unfreundlich ist, dann sehe ich es als falsch an.
Sie haben vorhin schon ein bisschen angerissen, wie man diese Kraft der Vorstellung in der Therapie nutzen kann. Können Sie das noch ein bisschen ausmalen, dieses Bild?
Klar, wenn jemand falsche Vorstellungen hat, dann geht es darum, erstmal die falsche Vorstellung auf die verbale Ebene, auf die Handlungsebene zu bringen und zu sagen, welche Vorstellung hast du denn von deinem Partner zum Beispiel? Nicht? Also wir lieben mehr das Bild, was wir von unserem Partner haben, als die Realität. Nicht? Und dann müssen wir erstmal sagen, erstens mal, was hättest du gern für ein Bild? Was hast du für ein Bild? Und dann kommt man die Frage, was und wie ist die Wirklichkeit? Und dann stellen wir zum Beispiel fest, was Sie vorhin angeschnitten haben, was ja für uns so bitter ist, dass wir erstmal akzeptieren müssen, dass wir einen anderen Menschen so ohne weiteres gar nicht ändern können. Und das eigentlich lassen müssen und erstmal lernen müssen, ihn so zu nehmen, wie er ist. Und zu sagen, aha, das ist die Realität. Und jetzt passe ich meinen Umgang damit an. Ich passe meine Bilder an die Realität an. Lieber wäre mir, die Realität an meine Bilder anzupassen, aber die Welt spielt da nicht mit.
Ist das so die Methode, die bei Ihnen, die Psychopädie ist? Oder wie kann ich das verstehen?
Richtig. Die Psychopädie zum Beispiel hat zum zentralen Thema den Umgang des Menschen mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott. Und viele Menschen, die zu uns kommen, haben eben Bilder von sich als jemand, der nicht genügt, der nicht so ist, dass er genügend geliebt werden kann und darf. Das sind Bilder und diese Bilder muss man dann an der Realität überprüfen und dann stellt man eben zum Beispiel fest, dass jemand, der meint, er müsse vollkommen sein, damit er liebenswert ist, dass der lernt, dass Menschen, die vollkommen sind, man kennt das aus der Schule zum Beispiel Streber, dass die mitnichten geliebt sind, sondern eher die Fehlerhafte. Das macht uns menschlich und das macht uns liebenswert und das ist eine, wie ich finde, sehr viel gnädigere Vorstellung. Und so müssen die Menschen oder lernen die Menschen dann, wenn sie wollen, das bieten wir ihnen an, dass sie ihre Sicht von sich und ihrem Handeln und den Dingen von einer abwertenden, eher feindseligen Sicht in eine bejahende, warmherzige und unterstützende Sicht bei sich selbst umwandeln und in ihrem Leben ein anderes Verhalten übend einüben.
Also das Bild zu verändern ist lernbar.
Wir können alle Bilder ändern, wir können sie rausschmeißen, wir können sie übermalen. Ja, außer diesen ganz genetisch festgelegten, da können wir nichts machen, aber bei allem Erworbenen ist das gar kein Problem. Und das kann schnell gehen oder langsam gehen. Und je nachdem, auch das hatten wir gesagt, wie groß die Liebe ist, umso einfacher geht es.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, Dr. Derwolowski. Ja. Herzlichen Dank, Dr. Derwolowski, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren und dass Sie ja so bildhaft zu uns gesprochen haben, dass diese Bilder auch sehr leicht verständlich waren.
Ja, ich danke Ihnen auch und ich danke auch den Hörern, die an der Werkstatt und den Werkstücken ein Stückchen weit mit mir und uns weitergearbeitet haben.
Für die Hörerinnen und Hörer, die ja erst später zugeschaltet haben zu dieser Sendung und Sie gerne in voller Länge hören möchten, Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Sie können sich beim Radio Horeb CD-Dienst eine Aufzeichnung dieser Sendung bestellen unter der Rufnummer 0700 75 25 75 20. Können Sie kostenlos eine CD bestellen. Wir würden uns im Gegenzug für eine Spende freuen. Sie können diese CD aber auch von der Website von Radio Horeb aus direkt bestellen unter www.horeb.org. Können Sie direkt in ein Bestellformular hineingehen. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675-110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.